Wir haben heute das Thema Scheidung ja oder nein.
Mhm.
Also die Trennung ja oder nein Folgen, die werden sehr intensiv gehört. Also anscheinend stehen wirklich sehr viele Menschen genau vor dieser Frage und wünschen sich da Input zu, wie sie eine bessere Entscheidung treffen können.
Scheidung ist ja auch, finde ich, etwas, was gar nicht selten Menschen erlebt haben von ihren Eltern. Also meine Eltern sind geschieden. So, man ist Scheidungskind. Also ich finde, das Wort Scheidung trägt ja auch irgendwie schon so ein, ja, eine gewisse Schwere oder einen gewissen Rahmen mit sich, ne? Du bist kein Scheidungskind.
Ja, aber es ist dann schon was anderes, ob man sich trennt oder scheiden lässt. So, das ist ein Unterschied, weil wie du schon sagst, es macht was mit einem, wenn man das selber erlebt hat und als Kind vielleicht entsprechende negative Erfahrungen, Prägungen mitbringt, vielleicht auch selber sich diesen Vorsatz mitgegeben hat, ich möchte, dass meine Kinder das nie erleben, dann ist da natürlich auch ein gewisser Druck hinter und ja, ist mit noch mehr Schmerzen verbunden, als wenn man sich in den 20ern von einer nicht so passenden Partnerschaft eben gelöst hat. Schön, dass ihr wieder in unserem Lebensidealisten-Podcast dabei seid. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in.
The future's here, it's right before your eyes. Eine Scheidung ist eine schwierige Überlegung, die viele Menschen auch wirklich schlaflos im Bett liegen lässt, weil man sagt, okay, Scheidung, kann ich das jetzt wirklich so unterschreiben, dass es jetzt vorbei ist? Braucht man das? Brauche ich das? Ist das jetzt irgendwie so eine Eingestehung von dem Lebensziel, was ja viele haben, so Heirat, Kinder? Habe ich das nicht erreicht, wenn ich mich jetzt scheiden lasse? Und weil das, wie du sagst, ja immer wieder mal ein Thema bei uns im Coaching auch ist, dass die Frage aufkommt am Ende von einer Trennungsbegleitung, ja, wollen wir uns denn jetzt auch scheiden lassen? Haben wir gedacht, wir nehmen das mal als Thematik mit in den Podcast.
Okay, spannend. Das hätte ich so gar nicht gedacht, weil du machst ja die meisten Trennungsbegleitungen bei uns. Die kommen bei mir eher nicht an.
Mhm.
Dass tatsächlich nach einer entschlossenen Trennung noch die Frage offen ist, ob man sich scheiden lassen sollte. Für mich wäre das jetzt eher wie ein Synonym.
Ja.
Für mich würde bedeuten, wenn ich mich trenne und bin verheiratet, dann lasse ich mich auf jeden Fall auch scheiden.
Ja, spannend, der Blickwinkel. Es ist häufig aber nicht so. Also gar nicht selten, wie ich sage, ist so am Ende der Trennungsbegleitung so beim vorletzten Termin häufig, dass so die Frage aufkommt, ja, wie ist denn das jetzt? Willst du dich jetzt auch von mir scheiden lassen oder wollen wir es erstmal so laufen lassen?
Also sind erstmal eine WG gründen oder?
Nein, also so laufen lassen, von wegen wir schon räumlich getrennt, aber jetzt nicht offiziell geschieden, sondern getrennt lebend. Also sowas wie, wir behalten noch den Nachnamen, wir sind halt getrennt, aber noch nicht geschieden, wir behalten noch die Konten erstmal so zusammen, gerade wenn man Kinder hat oder so, dass man diesen, ja,
die Konsequenz nicht aushalten kann.
Ja, den öffentlichen Rahmen noch nicht so möchte, dass man sagt, man ist bereit dazu, sich scheiden zu lassen, weil man sagt, nö, wir kriegen das so untereinander noch gehandelt, wir brauchen das vielleicht noch nicht. Bevor man natürlich über Scheidung spricht, ist ja erstmal der Gedanke, möchten wir uns trennen? Also klar ploppt das bei vielen dann auch auf, okay, wenn wir getrennt sind, dann wollen wir uns entscheiden lassen, ja, nein, da waren wir ja gerade so ein bisschen hängen geblieben. Aber die Frage ist ja, möchte ich mich wirklich trennen und damit sozusagen das Einläuten, dass etwas auseinandergeht, dass es vielleicht auch endgültiger auseinandergeht. Und das ist ja eine Frage, die sich viele gerade so, wenn Unklarheit ist, ob die Beziehung weitergeht oder nicht, stellen, bleiben oder trennen.
Ja, es wird auch sehr häufig gegoogelt, ne? Also bleiben oder gehen, so ein typisches Keyword dazu, was viele sich raussuchen und dazu versuchen, Tipps, Tricks und Entscheidungshilfen vor allen Dingen zu bekommen. Weil es fällt ja Menschen sowieso immer schwerer, sich zu entscheiden.
Mhm.
Die Vielfalt wird größer. Wenn wir zu viele Möglichkeiten haben, dann entscheiden wir uns am liebsten eigentlich für gar nichts, weil es zu viel ist. Das heißt, es wird immer schwieriger, eine fundierte, stimmige Entscheidung zu treffen, die man später nicht bereut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Menschen Unterstützung dabei suchen, eine Entscheidung zu treffen. Wobei man dann natürlich auch gerade bei uns im Coaching schaut, wird das denn gebraucht? Also gibt es nicht Wege, das Paar wieder zusammenzuführen? Und sagen wir im Einstieg immer, wir helfen raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Das kann natürlich auch hinein in eine neue glückliche und harmonische Beziehung sein. Nicht immer geht das in der aktuellen Beziehung. Und manchmal ist eben die Trennung und damit Scheidung für beide oder fürs Familiensystem die bessere Lösung. Wenn ihr schon mehrere Folgen gehört habt bei uns, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt. Oder auch wenn euch natürlich diese Folge gefallen hat, ihr habt sie bis zum Ende durchgehört, dann schaut doch mal bei Spotify auf dem Smartphone, da kann man Sterne vergeben. Bei Apple auch, da könnt ihr auch Sterne vergeben. Da würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr diese Folge bei YouTube seht, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, einen Daumen hoch zu geben oder dann auch so mit uns zu interagieren. Ihr könnt uns sehr gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir antworten zeitnah auf eure Fragen und eure Impulse. Also gibt uns da sehr, sehr gerne ein Feedback.
Wenn man jetzt überlegt, Trennung ja, nein, Scheidung ja, nein, dann stellt man sich ja die Frage, gibt es sozusagen Probleme, an denen ich erkennen kann, dass die Beziehung, dass die Ehe nicht mehr rund läuft, die mich auch dann in der Entscheidung natürlich so ein bisschen beeinflussen?
Das sind sehr, sehr viele Anzeichen, die man da jetzt nennen könnte. Genau. Ich glaube, die Summe macht es am Ende aus.
Absolut.
Wir können ja mal erstmal beispielhaft 5 nehmen, aber dann nochmal skizzieren, was am Ende zusammenkommen muss, damit man realistisch über eine Trennung und damit Scheidung nachdenkt. Also typisch wäre ja so eine dauerhafte Anspannung im Alltag, stetige Konflikte, eine zunehmende Konfliktspirale im Alltag mit steigenden Eskalationsstufen. Man hat das Gefühl, man findet auch keine Lösung mehr. Mhm. Also man hat ständige Konflikte, aber kriegt sie auch nicht gelöst. Sie sind immer wiederkehrend und man dreht sich im Kreis.
Ja, dieses im Kreis drehen und Konflikte, die da mitschwingen, wie du sagst, führt halt auch zu einer Distanz untereinander. Also diese emotionale Verbundenheit, von der wir ja sehr, sehr häufig sprechen, ist nicht mehr da. Jeder ist so ein bisschen im Einzelkämpfermodus. Es gibt kein Wir-Gefühl mehr. Man lebt so ein bisschen nebeneinander her. Meistens ist das System noch sehr funktionell. Also, ne, dass jeder seinen Job nachgehen kann. Die Kinder, wenn die da sind, sind gut versorgt. Alles soweit sozusagen im Außen läuft noch, aber man merkt so, das Liebespaar ist nicht mehr wirklich eng verbunden, da ist nicht mehr viel.
Aber manchmal läuft auch schon das im Außen nur noch sehr mit Schwere und belastend und manche, die bleiben extra länger bei der Arbeit, weil sie sagen, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann wird es dann nur wieder Streit geben, dann darf ich mir nur anhören, was ich gestern alles im Haushalt vergessen habe. Ja, also das heißt, es sind eine Menge von negativen Brillen aufgebaut, die das Gefühl machen, ich bin eigentlich gar nicht mehr so gerne zu Hause. Ich halte mich eher lieber schon bei der Arbeit auf, als nach Hause zu gehen.
Man kann halt auch nicht mehr gut miteinander sprechen. Wie du sagst, man sucht eher die Distanz, man hat das Gefühl, man hat keine gute, wertschätzende Kommunikation, man kommt irgendwie nicht in schöne Gespräche rein. Ja, dann sucht jeder sich seine Ecken und Lücken, wo man sagt, da prallen wir nicht mehr so aufeinander und müssen vielleicht auch nur noch so Tür- und Angelgespräche führen.
Und dann verlaufen ja auch so Gefühle und Beziehungen so in Wellen. Und wenn es so eine neutrale Linie gibt, dann ist es ja normalerweise so, dass man möglichst viel über der Linie sein möchte und möglichst viel gute Zeit miteinander verbringt. Aber natürlich gibt es auch Phasen, die nicht so schön laufen. Das gehört zu einer langjährigen Beziehung einfach dazu. Die Frage ist, wie man damit umgeht und ob man dann wieder in den grünen Bereich hineinkommt, wieder Zufriedenheit und Erfüllung findet oder ob man merkt, naja, wir haben einen ständigen Abwärtstrend und wir halten uns eigentlich nur unterhalb der Nulllinie auf. Es ist mal neutral oder schlecht, aber nie mehr richtig schön.
Also sowas wie Leichtigkeit, meinst du wahrscheinlich, ist nicht mehr da. Es werden nicht mehr wirklich Lebensmomente neu gestaltet, sondern ja, man richtet sich ein, man macht es sozusagen im Alltag irgendwie, dass das noch funktioniert, aber es fühlt sich nicht mehr so nach dem an, wo man sagt, oh, schön, dass die nächsten 10 Jahre noch kommen.
Ja, oder ich verbringe Zeit lieber mit Freunden, versuche den Urlaub mit dir zu vermeiden und sage, nö, ich mache den lieber mit jemand anderem.
Ja.
Solche Dinge. Und davon gibt es eine ganze Reihe, die zusammenkommen können. Die Auswahl ist hier, glaube ich, unendlich, was an Konfliktthemen und Problemen in so einer Beziehung sein kann, sodass man über eine Trennung nachdenkt. Wir haben ja über Dinge wie Fremdgehen, Fremdverlieben, Affären, Belügen, Betrügen, vieles ja noch gar nicht gesprochen, was noch alles so vorkommen kann. Aber die Summe der verschiedenen Bausteine macht es. Und ich glaube, was immer sehr relevant ist, und das ist der Punkt, wo man sehr realistisch über eine Trennung nachdenkt, wenn der Schmerz und das Leid was man empfindet, weil man innerhalb der Beziehung ist, größer ist als das vorgestellte Leid, der vorgestellte Schmerz, wenn ich mich trenne.
Ja.
Denn wenn wir alle irgendwie so im, vielleicht schon mal das erlebt natürlich eine Trennung, in vorherigen Beziehungen irgendwann mal, wenn man Scheidungskind ist, hat man da auch vielleicht nochmal bestimmte Brillen und Gefühle noch, die man in sich trägt vielleicht. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, wie schmerzhaft es ist und welche Konsequenzen es mit sich trägt, wenn wir uns trennen und scheiden lassen. Und wenn das gefühlt besser ist als dieser dauerhafte Schmerz und das dauerhafte Leid, was wir in der Beziehung erleben, dann kommt so dieses Gefühl vielleicht auf, dann lieber kurz und schmerzlos trennen, also dann lieber jetzt diese eine Hürde gehen, als über die nächsten Jahre oder vielleicht über das ganze Leben verteilt dauerhaft dieses Leid, diesen Schmerz, dieses Unglücklichsein, die Unzufriedenheit, Nichterfüllung, Mangelgefühle zu ertragen.
Also so ein bisschen so auch, wenn der Gedanke fast schon eine Erleichterung ist. Also wenn man merkt, ich spiele jetzt innerlich mal die Trennung durch, dann geht man so durch das Leid. Aber wenn man sich denn danach sieht, vielleicht in der eigenen Wohnung oder im eigenen Alltag so ein bisschen alleine oder mit den Kindern und denkt so, boah, das wäre auch echt eine Erleichterung. Das wäre am Anfang echt hart, aber ich glaube, ich würde es gewuppt kriegen. Und dann diese Erleichterung einsetzt. Das ist natürlich etwas, was denn viele auch so ein bisschen ermutigt zu sagen, gut, ich wage den Schritt, ich möchte das nicht mehr.
Bei manchen reicht ja sogar schon die Unsicherheit, dass man sagt, wenn die Trennung vollzogen ist, ich wüsste nicht, ob ich mich dann besser oder schlechter fühlen würde. Und viele sind darüber schon sehr traurig, dass sie da so eine Unsicherheit haben und nicht so sicher sagen können, dann wird mir etwas fehlen.
Ja.
Dann würde ich mich nicht komplett fühlen, dann würde ich mich einsam fühlen, dann würde es mir schlechter gehen als mit dir zusammen. Denn deswegen bilden wir eigentlich ein Paar, damit wir mehr Spaß miteinander haben, damit wir Freude teilen können, damit wir jemanden haben, der uns bei unseren Gefühlen begleitet. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann kommt eben diese Trennung als echte Option auf einmal auf den Tisch.
Sehr spannend. Ich hatte ja, oder du hattest vorhin gesagt, ich mache ja sehr viele Trennungsbegleitungen auch. Und da hatte ich auch letztens einen Fall, dass ich gefragt habe, wie wäre es denn oder was würde denn fehlen, wenn man sich trennen würde? Und da haben beide gesagt, ja, ich möchte den anderen eigentlich nur nicht als Mensch verlieren. Und dann haben wir überlegt, ja, würde man den anderen denn als Mensch verlieren? Ne? Also dieser Liebespaar war beiden klar, sind sie schon gar nicht mehr. Aber so wie es jetzt ist, da hätten sie Angst, dass das verloren geht. Und da war dann so, dass wir gesagt haben, eigentlich, das ist ja eine freundschaftliche Basis, wie es gerade ist. Und das würde ja gar nicht verloren gehen. Im Gegenteil, sagte sie dann, das könnte sich ja sogar verbessern. So ein bisschen der Effekt, wenn, finde ich, wenn man überlegt, man ist von zu Hause als Jugendlicher, Kind, Erwachsener, wie auch immer, ausgezogen.
Und hoffentlich nicht als Kind.
Hoffentlich als Kind, als junger Erwachsener ausgezogen. Und man hatte ganz viel Konflikte mit den Eltern wegen Kleinigkeiten im Alltag. Und in dem Moment, wo man auszieht und eine eigene Wohnung hat oder eigene WG hat, wie auch immer, und nach einem halben Jahr später haben viele ein sehr gutes Verhältnis wieder zu ihren Eltern. Weil vor allem diese ganzen Konflikte, die ja in diesem Alltag davor vorhanden waren, sind jetzt weg. Und man kann sich auf anderer Ebene wieder begegnen. Jeder kann sozusagen das andere auch stehen lassen. Man weiß, man ist nicht mehr verantwortlich. Es gibt keine Machtausübung, wie auch immer. Und das ist häufig auch so, dass man sagt, ja, aber was verlieren wir aneinander? Ist es wirklich die Liebe? Also ist es der Partner, die Partnerin, die ich an der Seite als Liebespartner Angst habe, dass Ständige weg ist? Oder ist es das Vertraute, die Gewohnheit, das Freundschaftliche miteinander? Das fand ich sehr spannend als Gedanken.
Bevor wir gleich nochmal über die Konsequenzen sprechen, was passiert, wenn man eine Scheidung längere Zeit aufschiebt, würde mich aber nochmal interessieren, du hattest jetzt so zwischen Trennung und Scheidung ja nochmal einen Unterschied gemacht und sagst, das ist nochmal wie eine zweite Entscheidung für das Paar, wobei das für mich in einer Ehe synonym stehen würde. Was glaubst du, ist denn der Unterschied oder wie erlebst du das in der Trennungsbegleitung? Was ist der Unterschied zwischen der Entscheidung, okay, wir trennen uns und dem nächsten Schritt, dann lassen wir uns auch scheiden? Warum ist das für die Paare wirklich nochmal ein neuer, erweiterter Schritt?
Bei Trennung ist es meist so, dass ja, wir trennen uns jetzt erstmal. Also das schwingt noch so ein bisschen schon irgendwie große Schritte, ne? Man sagt es den Kindern, man trennt sich räumlich häufig. Also es sind schon große Schritte, aber da schwingt noch so ein bisschen mit, wir sind getrennt. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so ein noch nichts Endgültiges. Wir haben noch den gleichen Nachnamen.
Also so ein bisschen wir wie haben die Phase, noch, wo man schon zusammengekommen ist, aber noch niemandem was davon erzählt, weil es noch so frisch und unsicher ist. Als würde man erstmal sagen, ja, die Trennung ist noch so frisch und unsicher. Vielleicht ändert sich ja doch noch was, bevor wir aller Welt verkünden, durch die Scheidung jetzt trennen wir uns.
Genau, also Trennung wird häufig ja auch schon erzählt, ne? Also das schon bekannte Freunde, aber man hat ja noch so ein bisschen den Rahmen, den man behält. Ich sag mal so, wenn du mit deinem Kind zum Arzt gehst und jetzt noch, da wird kein Nachname denn gewechselt, ne? Das ist alles noch, da spricht dich keiner drauf an. Bei der Bank, du hast noch das gemeinsame Konto. Also keiner im äußeren Bereich wird davon ausgehen, dass da jetzt ein getrenntes Paar ist. In der Schule zum Beispiel. Ne? Außer man berichtet davon, aber da würde dich auch keiner so von offizieller Stelle ansprechen. Und bei Scheidung ist häufig für die Menschen, da ist so ein richtiges Lebensziel. Im Gegensatz zur Scheidung steht ja so ein bisschen die Hochzeit.
Mhm.
Ne? Wo viele auch sagen, ja, was ändert sich dann, wenn ich verheiratet bin. Aber das ist für viele auch doch im Nachhinein sehr wichtig gewesen. Bei Scheidung ist so, ich habe das Gefühl, jetzt ist es vorbei. Ich bin ein geschiedener Mann, ich bin eine geschiedene Frau. Auf der Identitätsebene nochmal so ein bisschen anders. Und dann folgen halt auch konkrete Schritte. Lass uns das Vermögen aufteilen. Ne, endgültig. Lass uns den mit der Namenssache, lass uns die Versicherung wechseln, Krankenversicherung der Kinder und so weiter. Also da wird das richtig konkret.
Also möchten die vielleicht auch so diesen Berg von Arbeit, der dann kommt. Ja, ich muss mich vielleicht mit Anwälten auseinandersetzen, wenn viel Vermögen da ist, wenn Unternehmen oder auch dann vielleicht Immobilien da sind.
Genau.
Also verschiedenste auch administrative Schritte, die jetzt gebraucht werden, die sich vielleicht erstmal wie so ein großer Berg anfühlen.
Absolut.
Wo ich erstmal vielleicht sagen möchte, lass uns mal die Trennung verarbeiten.
Ja. Salamitaktik.
Und wenn das verarbeitet ist, dann lass uns mal um den Berg kümmern, was alles zu tun ist, damit wir auch in die Scheidung gehen können. Ne?
Und das ist häufig die Frage auch, wenn jemand
sagt. Stimmt, fällt mir jemand im Bekanntenkreis, die waren ja 8 Jahre lang getrennt und nicht geschieden.
Kurz nachdenken, wie du meinst. Ja.
Und dann durch die neue Partnerin kam dann erst so dieses Thema auf, dass er sich scheiden
jetzt
lässt.
Jetzt hab ich's, ja. Genau,
ja,
weil letztendlich, ich musste erst mal kurz überlegen, wie du meinst, jetzt hat's Kling gemacht. Ja, letztendlich kann man ja sagen, bei einer Trennung, das kannst du ja erstmal so laufen lassen. Klar, änderst du auch viel, aber für viele ist es auch so, wenn man überlegt, ja, wollen wir uns trennen, ja oder nein, dass gerade die Männer, mein Gefühl in der Trennungsbegleitung, sagen so, das heißt jetzt ja, dann sind wir ja beim Anwalt. Das heißt ja, wir müssen das und das und das regeln. Oh, da habe ich gar keine Ressourcen gerade vor.
Mhm.
Und wenn man sagt, ja, man muss ja nicht sich gleich scheiden lassen, der nächste Schritt wäre ja, naja, wenn die Entscheidung zwischen euch wirklich stimmig ist, sagen, man geht getrennte Wege, man kann sich erstmal trennen.
Die wollen nur Steuern sparen.
Und dann kann man ja die Scheidung immer noch überlegen, ob man den Weg geht oder nicht.
Ja.
Für die Kinder muss man dazu sagen, ist es ja auch überhaupt nicht wichtig. Also für die Kinder ist es im ersten Schritt überhaupt nicht wichtig. Die werden nicht fragen, seid ihr jetzt geschieden? Für die ist erstmal Trennung ja schon sehr endgültig. Ne?
Mhm. Okay, dann lass uns zu den Konsequenzen kommen. Wir haben ein paar Konsequenzen uns notiert, die wir typischerweise erleben. Was passiert, wenn man so eine Scheidung oder die Entscheidung zur Scheidung lange aufschiebt und diesen Schritt nicht geht?
Wenn man etwas sehr lange aufschiebt, ist es häufig im Leben so, dass so eine emotionale Unsicherheit entsteht. Also es kostet natürlich sehr viel Energie, sich nicht zu entscheiden. Das läuft wie so ein Hintergrundprogramm dann immer bei einem durch und sagt, soll ich das machen? Ja, nein. Soll ich das machen? Ja, nein. Und das ist natürlich etwas, was auch in der Beziehung untereinander mitschwingt, weil man ja dauernd sich vielleicht nochmal abgleichen möchte. Bist du immer noch der Meinung, dass wir das jetzt der Scheidung nicht machen sollen? Oder bist du immer noch der Meinung, ne? Also, und das ist etwas, was auch Unruhe reinbringen kann und ungute Gefühle machen kann, dass man mit der Sache halt nicht richtig abschließen kann und man sich erstmal für diesen Weg entschieden hat, vielleicht nur getrennt zu sein.
Dadurch verstärken sich die Beziehungsprobleme, weil das ist eine unsichere Situation, es herrscht keine Klarheit. Das Fundament, was eh schon instabil war, wird noch instabiler, was sich typischerweise auf die Beziehungsprobleme, die Kommunikation und viele, viele Dinge auswirkt.
Genau, auf die Familie, für die Kinder ist es eine anstrengende Phase. Wenn die Eltern in der Krise sind, sind die Kinder auch mit in der Krise. Das heißt, die erleben auch emotionale Unsicherheit und suchen dann vielleicht mehr Nähe oder reagieren anders darauf, dass da diese Unklarheit besteht.
Es ist auch vielleicht dann auf der finanziellen Ebene so, dass gewisse Unklarheiten da sind. Was passiert, wenn wir uns scheiden lassen?
Genau.
Was passiert mit unserem Unternehmen? Was machen wir mit den Häusern, die wir haben?
Ja.
Oder aber natürlich auch, wenn man jetzt nicht vermögend ist, wie kommen wir klar?
Ja,
was bedeutet das für uns? dann kann ein sozialer Abstieg erfolgen.
Ist auch viel die Interpretation, das habe ich auch schon öfters gehabt, wenn der eine zum anderen sagt, ja, du machst das ja aus Gründen, da ist bei dir vorhin ja auch schon gleich was aufgeploppt, ne? Die machen das nicht, weil sie so und so.
Steuerersparnis meinst du?
Genau, ne? Und das ist manchmal untereinander auch. Wenn beide so verletzt sind, dass der eine sagt, ja, du willst es ja nur nicht oder du möchtest das ja nur beibehalten, weil, ne? Und das macht natürlich dann wieder ungute Gefühle, wenn man denkt, okay, da sind jetzt äußere Faktoren, ne? Du möchtest doch die Scheidung und du wartest damit jetzt ja extra so lange, bis, was weiß ich, das Haus abbezahlt ist und so weiter. Und das ist natürlich total verletzend.
Das erleben wir aber auch ja manchmal, dass jemand durchaus sagt, ich halte das durch.
Für die Kinder, für das Haus.
Bis die Kinder groß sind, bis das Haus abbezahlt, dass es eigentlich schon klar ist.
Ja.
Aber dass man sagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für einen persönlich. Aktuell ist es unstimmig. Wir warten noch, bis irgendetwas passiert ist.
Das ist häufig bloß eine große Problematik, dieses Warten bis. Weil man muss ja ganz klar sagen, es ist die eigene Lebenszeit, die man auf das Spiel setzt. Ne? Also dass man sagt, das investiere ich jetzt meine Lebenszeit. Das ist Zeit, wo ich vielleicht unglücklich natürlich bleibe. Das ist Zeit, wo ich vielleicht auch keinen neuen Partner, keine neue Partnerin kennenlernen kann. Ne? Also wo ich auch nochmal das neue Liebesglück gar nicht zur Verfügung habe, weil ich vielleicht nochmal so 10 Jahre in einer unerfüllten Beziehung bin. Und das ist für viele rückblickend manchmal gar nicht so stimmig, dass sie sagen, oh, eigentlich hätte ich das schon vor 5 oder vor 10 Jahren mich trauen sollen. Da wären wir auch noch nicht so verletzt gewesen. Jetzt ist das ganz schlimm zwischen uns.
Und dann geht es ja auch nachher über, dass nachher Signale kommen, dass der, dass man vielleicht schlecht schläft, schlechte Träume hat, dass man krank wird, dass der Körper Signale schickt und sagt, Mensch, das ist nicht gesund, was du machst, veränder das. Ja, und dann entstehen eben entsprechende gesundheitliche Probleme vielleicht, ne, Niedergeschlagenheit, kann ja in alles Mögliche sich nachher wandeln, Depressionen, Burnout, in Kombination mit Stress bei der Arbeit. Also die Energie geht einfach raus. Ne? Es fehlt ja einfach sehr viel Energie, wenn das Fundament nicht stabil ist, aber man sich in so einer Situation drin hält, weil man sich nicht entscheiden mag. Wir wollen euch gleich einige Ansätze mitgeben, sodass ihr euch in die Lage versetzt fühlt, eine bessere Entscheidung zu treffen. Solltet ihr das Gefühl trotzdem haben, dass ihr sagt, Mensch, irgendwie brauchen wir dann mehr Unterstützung. Das ist bei uns komplexer. Wir sind beide sehr, sehr unsicher. Das ist gar nicht so klar, ob wir uns trennen und scheiden lassen wollen oder nicht. Dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch eintragen. Wie gesagt, bei dem Thema Trennungsbegleitung, aber auch bei großer Unsicherheit, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Wenn ihr eine Entscheidung finden wollt, ist ganz häufig Ina eure Coachin, die euch auf diesem Weg begleitet und auch insbesondere mitnehmen kann, wenn es dann um die weiteren emotionalen Folgen geht. Zum Beispiel, wie sage ich das denn meinen Kindern in den verschiedenen Altersklassen, dass man sich trennt? Und was sind die Sorgen, die Kinder dann haben? Wie können die reagieren? Du bereitest die Eltern dann oft darauf vor, wie die Kinder in der jeweiligen Altersstufe reagieren könnten, was eher typische emotionale Reaktionen sind, mit einigen Fragen auch zum Kind, um besser zu verstehen, wie das Kind so emotional, sozial aufgebaut ist. Und dann wiederum, was sind so Fragen, die Kinder stellen? Mhm. Was für Antworten brauchen die überhaupt? Denn da haben wir häufig als Erwachsene ganz andere Ideen, was man da als Input reingeben möchte, als das, was für ein 5-, 8-, 12-jähriges Kind wirklich gebraucht wird. Und das ist immer sehr wertvoll, denn gerade wenn man selber Scheidungskind ist und davor gewisse Ängste hat, selber vielleicht Prägung mitgenommen hat, ist das natürlich besonders wertvoll, wenn man da Input bekommt, wie man eben das den Kindern so sagt, dass möglichst wenig Prägung hervorgehen. Und wir arbeiten mit euch dann sehr intensiv daran, dass ihr ein stabiles Elternpaar werdet. Denn was sich bei euch trennt, ist das Liebespaar. Was immer bleibt, sobald Kinder da sind, ist das Elternpaar. Und da ist eben auch wieder das stabile Fundament zwischen euch sehr wichtig, sodass ihr an einem Strang ziehen könnt und das Beste für eure Kinder rausholt.
Kommen wir einmal zu den 5 Ansätzen, die euch helfen können, eine stimmige Entscheidung zu treffen.
Das erste ist ja immer, dass man sich die Ursachen anschaut, die dahin geführt haben, dass wir gerade vor dieser Entscheidung stehen.
Mhm.
Na, wir gehen also an den Punkt, wann war es mal gut? Das ist ja so ein wichtiger Baustein unserer System-Empowering-Methode. Und von da ab an lösen wir die entstandenen emotionalen Verletzungen auf, sodass sich das Fundament stabilisiert. Das sind zwei Dinge wichtig. Einerseits sehe ich dann, liegt es an diesen emotionalen Verletzungen, die sich aufgestaut haben. Und wenn ich diese löse, da habe ich das Gefühl, es entsteht wieder durch das Lösen Verbundenheit. Brillen lösen sich auf. Emotionale Verletzungen lösen sich auf. Es entsteht wieder mehr Wir-Gefühl, mehr Harmonie in der Kommunikation. Aber selbst wenn das nicht passiert, ist es sehr wertvoll, diesen Schritt zu gehen. Denn erstens nehme ich keine Prägung mit in die nächste Beziehung, die ansonsten vielleicht wieder ähnlich verlaufen würde. Und wenn Kinder da sind, so bildet man automatisch ein stabiles Elternpaar mit dem Fundament, was dann gut für die Kinder da sein kann.
Und was auch gebraucht wird, ist natürlich so der Abgleich von Werten, Zielen und Bedürfnissen. Das ist ja so etwas, was auch im Fundament sehr wichtig ist, ne? Für die emotionale Verbundenheit, wie du gerade sagst. Welche Bedürfnisse haben wir jeweils? Wollen und können wir die decken? Ne? Welche Werte verbindet uns? Welche Ziele haben wir? Und wenn wir vor einer großen Entscheidung stehen, wie zum Beispiel, möchten wir zusammenbleiben, möchten wir uns trennen oder scheiden lassen, dann ist es ja wichtig, erstmal abzugleichen, wie sind wir auf Wertebasis? Haben wir unterschiedliche Werte, vielleicht auch über die Jahre unbewusst und bewusst entwickelt? Haben wir noch gleiche Ziele? Möchten wir Bedürfnisse erfüllen? Kann der andere über Bedürfnisse überhaupt anerkennen? Oder sagt derjenige, nö, also sehe ich nicht so, möchte ich auch nicht erfüllen. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Und dann kann man wieder für sich damit arbeiten und sagen, okay, aber das ist für mich ein wichtiges Bedürfnis. Entweder finden wir zusammen im Wir-Gefühl einen Weg, dass das gesehen wird. Oder man steht vor der ehrlichen Annahme für sich, dass man sagt, ist in dieser Beziehung nicht möglich. Was kann ich dann tun, ne?
Also ich mache das mit Paaren an der Stelle häufig so, dass ich unabhängig voneinander beide die Wunschbeziehung skizzieren lasse. Und ich habe jetzt gerade ein paar im Coaching gehabt, da war das tatsächlich sehr übereinstimmend. Das heißt, wir haben festgestellt, dass diese ganzen Zweifel, die vorher da waren, gar nicht so relevant waren in Bezug auf die Beziehung, die sie führen möchten, ob das passt, sondern es geht eher um das Wie. Also die haben sehr viel Streit auf dem Weg dahin. Es gibt einige Dynamiken, die sich einfach im Laufe der Beziehung entwickelt haben. Wenn man daran arbeitet, dann ist das Ziel eigentlich identisch. Die haben eigentlich die gleichen Wunschvorstellungen, haben es einfach nur nicht geschafft, das bis jetzt so klar übereinander zu bringen und eben auch dafür zu sorgen, dass das wirklich funktioniert.
Eine Strategie ist ja auch der Öko-Check. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
Ja, das ist natürlich dann der Punkt, wie wir fundierte Entscheidungen treffen. Wir kennen alle aus der Schule die Pro- und Kontraliste, die möglichst objektiv geführt wird, wo wir aber eigentlich ja wissen jetzt, dass sowas gar nicht funktioniert, weil wir immer vorher schon eine emotionale Entscheidung getroffen haben und eigentlich darauf aufbauend die Pro- und Kontraliste ein Stück weit in die Richtung manipulieren, was wir eigentlich wollen.
Also sowas wie bei Pro und Contra würde man ja abzielen. Ich habe 5 Sachen bei Pro, 7 Sachen bei Contra. Ja, dann müsste ich jetzt Contra wählen und dann fange ich an sozusagen die Statistik so ein bisschen zu fälschen, dass ich sage, ja, aber die wirklich wichtigen Dinge stehen ja eher bei Pro, auch wenn es nur 5 sind, weil wir emotional eigentlich uns schon entschieden haben. Ne?
Genau, dann fängt man so eine Gewichtung an, eine Priorisierung. Aber normalerweise ist es so, dass man vorher schon dafür sorgt, dass 7 negative Dinge da sind, also es mehr Negatives dasteht, weil ich es eigentlich nicht will. Mhm. Ja, und dann wird diese objektive Liste eben zu einer subjektiven Liste mit aber einem objektiven Anspruch, was alles gar keinen Sinn macht.
Ja.
Unser System ist der Öko-Check und vielleicht an der Stelle auch nochmal, wir haben dazu ja einen kostenlosen Videokurs bei uns auf der Website, ganz unten im Footer nennt sich das, kann man sich da anmelden. Es müsste auch in den Shownotes vielleicht drin sein. Mhm. Dass man sich dafür anmeldet und dann sind es aktuell 5, demnächst 6 Videos und das sind sehr relevante Videos genau für diese Themen bei. Also das erste ist, wie man sich richtig entschuldigt, wie man richtig Feedback gibt. Ne? 2 wichtige Themen für so Ursachen und Probleme lösen. Ne? Dann haben wir sowas drin wie Tut-mir-gut-Liste, was auch ein Stück weit in Richtung Wunschbeziehung schon führen kann, aber dass man sich selber mal reflektiert, was tut mir eigentlich gut, was tut dem Partner gut und das zusammenführt. Dann haben wir demnächst drin stimmige Kompromisse miteinander finden, weil das total wichtig ist. Und wo wir gerade beim Öko-Check sind, deswegen komme ich da drauf, da ist eben auch ein Video drin mit vielen Beispielen und auch einem PDF, wie man das so durchführt und so weiter, wie man den Öko-Check durchführt und damit eine stimmige Entscheidung findet.
Kannst du mal ganz kurz nochmal skizzieren, was ist der Öko-Check? Welche Fragen werden da eingestellt?
Das sind immer 4 Fragen, die man hernimmt. Und warum machen wir das? Weil wir normalerweise mit einem Ziel in der Zukunft Vorteile verbinden und im Heute Nachteile sehen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es auch im Heute schon etwas Gutes gibt, daran, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Und wenn wir unser Ziel erreichen, normalerweise immer auch negative Konsequenzen damit einhergehen. Das heißt, wir drehen diese Überlegungen um. Die Fragen lauten dazu dann, das sind immer 4 Fragen. Man macht das am besten schriftlich und holt sich dann auch Input vom Partner, von der Partnerin, von anderen Menschen, denen man vertraut oder die zu einem Themenbereich eine gewisse Kompetenz haben, und fragt sich dann als erstes, was ist das Gute am Jetzt, dass ich mein Ziel noch nicht erreicht habe? Also was ist das Gute daran, dass wir uns noch nicht haben scheiden lassen?
Ja.
Dann wird man gewisse Dinge finden.
Mhm.
Dann fragt man sich, wie kann ich das Gute erhalten, wenn ich mein Ziel erreiche? Also was muss ich tun, um diese Vorteile zu erhalten, obwohl ich mich vielleicht scheiden lasse?
Okay.
Wie kann ich diese Dinge mitnehmen?
Mhm.
Und das ist vielleicht die Idee, warum manche sich nicht sofort scheiden lassen, sondern erstmal trennen, weil dann können sie noch ein paar gute Dinge aus der Beziehung erstmal mitnehmen. Die dritte Frage ist, welche negativen Konsequenzen, Nachteile oder Risiken könnten eintreten,
wenn ich mich scheiden lasse? Okay.
Da kommen dann wieder einige Sachen, die man aufführt.
Ja.
Und dann ist die ähnliche Frage wie eben, was kann ich tun, lernen, verändern, damit die negativen Konsequenzen, Nachteile oder Risiken nicht eintreten? Und dann finde ich Lösungen dafür. Und dann bleiben Dinge übrig. Für manche negativen Konsequenzen finde ich eine Lösung. Für manche Dinge, die gut sind und die ich erhalten möchte, finde ich Lösung. Für andere eben nicht.
Ja.
Finde ich keine Lösung für. Das heißt, es ist klar, wenn wir uns scheiden lassen, dann werde ich diese Punkte verlieren.
Mhm.
Wenn wir uns scheiden lassen, dann werden diese negativen Konsequenzen, wenn sie denn eintreten, kann ich sie nicht verhindern. Dann muss ich mit ihnen leben. Und dann kann ich normalerweise damit eine gute Entscheidung treffen, ob etwas stimmig ist oder unstimmig. Kann ich mit dem, was ich verliere, leben? Kann ich mit den Risiken wirklich leben? Und wenn ich dann sehe, ja, da kann ich mit leben und dass die Vorteile überwiegen, wenn ich mein Ziel erreiche und ich kann mit diesen Auswirkungen leben, dann mache ich das typischerweise. Wenn ich sehe, boah, die Risiken und das, was ich verliere, steht nicht im Verhältnis zu den Vorteilen, die ich mir erhoffe dadurch, dann mache ich es eigentlich nicht.
Ja.
Und hier vielleicht ganz wichtig, der Öko-Check beinhaltet ganz klar emotionale Aspekte.
Mhm.
Ne? Also ganz klar, vielleicht die, sodass da drin steht, bei negativen Konsequenzen, Risiken, ich habe Angst davor, vielleicht gerade als Vater, ich habe Angst davor, die Bindung zu meinen Kindern zu verlieren. Also da stehen ganz klar emotionale Dinge mit drin. Das ist keine objektive Liste. Es sollen dort ganz klar emotionale Faktoren mit drin sein.
Jetzt gibt es ja beim Öko-Check aber auch Themen, die ein bisschen schwierig sind zu behandeln. Oder würdest du sagen, man kann jedes Thema, jede Entscheidung mit dem Öko-Check durchführen?
Man kann jede Entscheidung damit durchführen. Natürlich ist es bei manchen Entscheidungen komplexer.
Ja.
Wenn man das damit noch nicht gemacht hat, dann ist es vielleicht erstmal ganz gut, erstmal so kleinere Entscheidungen mit dem Öko-Check sich anzusehen, bevor man dann an diese ganz großen Themen rangeht.
Ja.
Und man kann natürlich mit dem Öko-Check ein Thema auch von beiden Seiten betrachten. Dass man einmal das Ziel nimmt und die Fragestellung, ich lasse mich scheiden.
Mhm.
Und einmal das Ziel, ich bleibe in der Beziehung. Und dann hat man nochmal so beide Seiten, hat nochmal ein bisschen unterschiedliche Blickwinkel.
Ja.
Und man kann das ja auch dann zusammen machen oder beide einzeln und führt das zusammen, hat nochmal verschiedenste Blickwinkel da drin, um dann eine Entscheidung treffen zu können.
Mhm.
Und wie gesagt, emotionale Aspekte spielen eine Rolle. Da kann auch drinstehen, dass die Liebe gar nicht ausreicht.
Mhm.
Ne, vielleicht habe ich dann Ideen, was ich tun, lernen, verändern kann, damit wieder mehr Verbundenheit entsteht. Vielleicht man die Liebe wieder neu entfachen kann. Geht das? Ne, also sind da verschiedene Aspekte drin.
Ich finde ein Thema ein bisschen schwierig beim Öko-Check. Ich weiß nicht, wie du das siehst, beim Thema Kinderwunsch. Oder sollen wir ein Kind bekommen? Ja oder nein? Da finde ich, der Öko-Check kann man machen. Aber da das sehr viele unsichere Faktoren mit sich bringt, weil man weiß ja nicht, was für ein Kind man bekommt. Man kennt sich noch nicht in der Mutter- und Vaterrolle und so weiter. Finde ich das beim Öko-Check, ne, das können wir auch fürs zweites oder drittes Kind nehmen. Da ist vielleicht schon ein bisschen leichter, weil man schon die Erfahrung gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten kann man es wirklich für viele Entscheidungen gut nutzen.
Ich finde, es geht auch bei dem Thema sehr gut. Aber man kann das eben nur mit dem Wissensstand machen, den man zu dem Zeitpunkt hat.
Ja.
Und man muss natürlich einfach sagen, aber das ist bei jeder Entscheidung so, dass wenn ich dann diese Entscheidung treffe und mich zum Beispiel für ein Kind entscheide, erst dann kann ich erleben in meinem eigenen Gefühl, was ich mir vorher vorgestellt habe.
Aber manche Entscheidungen kannst du rückgängig machen und manche nicht. Ne? Du könntest ja, wenn du dich scheiden lässt, wieder zusammenkommen und sogar nochmal heiraten.
Das ist der große Unterschied, dass das eines der wenigen Entscheidungen im Leben ist, wo es keine Garantie, kein Widerrufsrecht, keine Möglichkeit gibt, das zu verändern, sondern dass ich dann eben für mein Kind alles geben sollte, wenn ich mich dafür entscheide. Deswegen ist vielleicht auch gerade der Öko-Check das Richtige, weil man sich dann ganz intensiv damit auseinandersetzt und aber hier noch mehr Emotionalität eine Rolle spielt, aber eben auch ehrlich zu sich selbst sein.
Ja.
Wenn ich in mir ganz tief verspüre, dass ich mich nicht als Vater sehen kann und wirklich das Gefühl habe, ich kann mit den Konsequenzen, die ein Kind mit sich bringt, wie zum Beispiel schlechter Schlafen, auf die Bedürfnisse eingehen, was auch immer alles so da ist an Dingen, die man so für sich sieht, wo man merkt, boah, da habe ich echt Bauchschmerzen mit. Das macht richtig Bauchschmerzen in mir. Und wenn ich an ein Kind denke, Mensch, ich auch schon mit Neffen und Nichten, ich mag mit denen gar nicht spielen und am liebsten sollen die mich in Ruhe lassen, ein Familienhotel bloß nicht, unbedingt Adults Only. Und ich merke, alles in mir wehrt sich dagegen, dann sollte man auch ehrlich sein. Und im Zweifelsfall führt das eben dann dazu, dass die Beziehung nicht funktioniert. Und man sagt, wenn das von dem einen der Lebenstraum ist und zur Sinnerfüllung dazugehört und der andere für sich feststellt, für mich überhaupt nicht, das würde meiner Sinnerfüllung sogar im Weg stehen, wenn das passiert, dann geht das eben nicht. Aber das ist nochmal so ein,
genau,
das kleiner Exkurs. Weichen wir mit dem Öko-Check aus sozusagen. Aber der Öko-Check, man sieht, ist eine sehr fundierte Möglichkeit. Wichtig ist eben aufschreiben. Ja. Und der ist auch nicht vielleicht final, das ist auch nochmal vielleicht relevant.
Ja.
Den stellt man einmal auf, man schläft drüber, tauscht sich nochmal untereinander aus, ergänzt etwas, ne, gerade bei so einer wichtigen Entscheidung, ne, wie gerade Kinder kriegen, das mache ich nicht in Öko-Check, setze mich mal eine halbe Stunde hin und habe dann eine Entscheidung getroffen. Der Öko-Check wächst, den ruft, den nimmt man wieder hervor. Ich wollte schon sagen, den ruft man wieder auf, ne, wenn man es digital macht, aber wenn man es handschriftlich macht, den nimmt man sich wieder hervor und denkt nochmal drüber nach, holt sich verschiedene Aspekte, fragt vielleicht andere Freunde und sagt, Mensch, was sind denn bei euch so die Aspekte, warum habt ihr euch für Kinder entschieden und so weiter.
Der Öko-Check, den du gerade ausführlich erklärt hast, der ist natürlich ein super Instrument, aber es ist ja auch wichtig, individuell eine Entscheidung für sich zu treffen. Also man könnte auch für sich alleine so einen Öko-Check durchführen und dann den mit dem Partner abgleichen, damit man auch wirklich schaut, hat man auch seine Bedürfnisse berücksichtigt und hat sich nicht so ein bisschen verleiten lassen von dem anderen. Weil man muss ja auch sagen, der andere hat ja auch einen anderen Blickwinkel, denn vielleicht, dass man aus Art Mitleid oder Mitgefühl vielleicht sich sonst beeinflussen lässt und einen faulen Kompromiss eingehen könnte. Also die Möglichkeit ist ja leider da, dass man emotional dann so befangen ist, dass man gar nicht mehr sein eigenes Bedürfnis hervorbringen kann. Deswegen sollte man das immer auch individuell für sich selbst erstmal entscheiden. Weil nur wenn ich weiß, was ich wirklich selber will, kann ich es auch mit dir abgleichen.
Absolut, vor allen Dingen, wenn manchmal sogar die Gefahr da liegt, wenn so eine gewisse Konfliktspirale ja aufgebaut ist, dass der andere dann vielleicht negative Konsequenzen reinbringt, eher um den anderen davon wegzubringen. Also wenn der eine vielleicht sagt, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mich nicht trennen, du willst dich trennen, dass ich dann in deinen Öko-Check sofort so Dinge reinbringe, wie, ja, was tust du unserem Sohn an und so weiter.
Genau.
Also dass da sofort so gewisse Ängste vielleicht und Sorgen aufgebaut werden, wo man selber sagt, warte mal, das brauche ich so gar nicht, da habe ich eine Lösung für, das kriege ich hin und in seinem Öko-Check ist das gar nicht so dramatisch. Wenn man das erstmal für sich selber dann quasi macht, dann hat man dort nochmal eine andere Haltung, um in so ein Gespräch zu gehen.
Und der letzte Punkt ist natürlich, sich zu überlegen, Hilfe anzunehmen und sozusagen eine Begleitung auch in der Entscheidungsfindung dabei zu haben, weil beide ja einfach emotional sehr stark beteiligt sind und vielleicht auch so ein bisschen eine Mediation gebraucht wird, damit beide Bedürfnisse auch mal hervorgebracht werden können, damit es keine weiteren Verletzungen gibt. Und da ist es manchmal gut, eine dritte, neutrale Person dabei zu haben, weil andere Personen, die häufig ja mit so dazukommen, was wir ja auch manchmal hören, Freunde, Familie, Bekannte, die haben ja immer eine Beziehung zu beiden Personen oder einer Person. Das heißt, sie sind auch befangen.
Immer befangen.
Und es ist auch doof, wenn man denn von den ganzen Problemen hört und Gedanken hört und sollte man dann wieder zusammenkommen und der Freund oder die Freundin ist ja immer noch da, dann ist das gar nicht selten so, dass die so einen Anteil auch mitnehmen. Also, denn das Verhältnis nicht mehr so gleich ist wie davor, weil jetzt Wissen vorhanden ist, dass man sagt, oh krass, ne, überlegt man, du hast mir auch damals erzählt, dann hat er auch noch das und das gemacht. Das wird er manchmal gerne dann noch Monate, Jahre lang später in Gesprächen so unterschwellig vorgehalten und sagt, oh, damit wollte ich eigentlich abschließen. Damit möchte ich mich jetzt gar nicht beschäftigen, aber jetzt haben wir dich ja damals mit dazugeholt. Ja, schwierig, ne? Auch gerade Eltern ganz schwierig. Eltern stehen immer auf der Seite emotional zu ihrem Kind häufig. Und das ist dann einfach auch von den Details, die dann erzählt werden, nicht gut.
Und auch wenn sich dieser fünfte Punkt schon wie eine Art Werbeblock für uns anfühlt, der Werbeblock kommt gleich. Es ist tatsächlich so, dass es ein großer Unterschied ist, ob man jemanden Befangenes oder Unbefangenes hat und jemanden, der sich tagtäglich mit Beziehungen auseinandersetzt. der regelmäßig Trennung begleitet, der regelmäßig das auch mal schafft, eine Trennung sozusagen abzuwenden, dass sie nicht mehr gebraucht wird, weil man das Fundament stabilisiert hat. Und jeder gute Coach, jeder gute Paartherapeut weiß das von sich selbst, dass wenn man die besten Methodiken zur Hand hat, im Kopf, wenn das Basisgefühl, der Körper nicht mitspielt, wenn man in der Befangenheit ist, wenn Leid, Schmerz, Angst, Traurigkeit und Wut hochkommt, dann kann ich manchmal die besten Methodiken für mich selber nicht anwenden, weil ich nicht diese Ruhe habe. Und der beste Coach und der beste Paartherapeut nimmt sich dann jemanden zur Seite, der einen anleitet und neutral, ohne eigene Befangenheit, dafür sorgt, dass man wertschätzend im Prozess bleibt. Von daher ist das eben tatsächlich, aus meiner Sicht, tatsächlich noch gar kein Werbeblock, sondern ein echter Tipp, weil es einen riesen Unterschied macht. Aber kommen wir an der Stelle in den Werbeblock, wenn dich das betrifft. Dann melde dich natürlich gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, wie ihr gewisse Punkte seht, habt ihr Fragen dazu oder bewertet uns bei Apple, Spotify, folgt uns auf anderen Kanälen. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir euch mit unserem Inhalt unterstützen können.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.
Ciao.